Nachdem ja schon ein bisschen verraten wurde, dass es heute Abend ums Gebet geht, lohnt vielleicht doch noch ein Blick auf die Überschrift, die ich da kreiert habe. Ich glaube, hier auf dem Papier sieht man es fast besser als auf dem Beamer. Gebet. Das ist jetzt nicht die neue Rechtschreibung, die ich versuche zu lernen, sondern ich denke, bei so Sachen, die uns selbstverständlich sind, ich meine, Beten lernt man ja oder lernen die meisten ja von Kind auf, das kennen wir alle irgendwie. Ich denke, manchmal muss man Sachen anders schreiben und vielleicht auch unter anderem Blickwinkel angucken, damit wir neu verstehen, um was es beim Gebet gibt. Das Wort Gebet richtig durchbuchstabieren und gucken, was sich dahinter verbirgt. Da ist zunächst mal dieses große grüne G. Mal gucken, was ich da in meinen Requisiten noch habe. Genau. Kann man es lesen? Sehen? Gut. Ich denke, viele von uns denken, naja, was dieses G sein soll, das ist klar. Das haben wir schon in Kinderkirche Jungschar gelernt. Das ist selbstverständlich. Vielleicht gibt es auch andere hier, die noch gar nicht so genau wissen, was es mit diesem G auf sich hat. Natürlich würden alle sagen, das G ist natürlich Gott. Wir beten zu Gott, wir beten ja nicht im luftleeren Raum, sondern wir beten zu jemand, wir führen keinen Monolog, sondern wir wollen da schon mit Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde, reden. Aber wer ist es eigentlich? Vielleicht haben wir gar keine Ahnung, wer Gott ist. Ich bin in der letzten Zeit ein paar Leuten aus Ostdeutschland begegnet, die gesagt haben, also als Kinder haben sie nichts von Gott gehört, als in der Schule haben sie nichts von Gott gehört und als Erwachsene haben sie schon zweimal nichts von Gott gehört. Was das sein soll, irgend so eine Macht über uns, sich richtig was drunter vorstellen, das konnten sie sich nicht. Aber ich meine, wir hier, seit Jahrzehnten beten wir zu diesem Gott. Aber kennen wir eigentlich den Gott wirklich? Wenn jemand, als Beispiel, wenn man auf eine Party geht und dort jemand trifft, den man überhaupt nicht kennt, da kann es so gehen, dass man kurz Hallo sagt, wie geht's, schönes Wetter, und dann weiß man auf einmal nicht mehr, was man mit dem anderen reden soll. Und ich denke, für viele ist auch das Gebet zu Gott manchmal so, okay, in der Kinderkirche oder in der Schule habe ich das Vaterunser gelernt, das bete ich jetzt einmal runter und auf einmal weiß ich gar nicht mehr, was ich zu Gott sagen soll. Da ist es manchmal ganz gut, wenn man, um Gott kennenzulernen, um mitzukriegen, was sich dahinter verbirgt, dass man da jemand anders hat, der Gott vielleicht schon ein bisschen besser kennt. Also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich irgendwo bin, wo ich niemand kenne, und einer ist da, den ich kenne, und der stellt mich dann langsam mal vor, das da drüben ist der Onkel Yoshi und den da drüben, das ist mein Arbeitskollege, dann kommt man so langsam in den Kreis rein. Und so ist es wirklich auch mit Gott, wenn man sich da an die Hand nehmen lässt, dann kann man den auch besser kennenlernen. Aber wie ist es mit uns, die wir durch Gott eigentlich alle schon kennen, die wirklich oft Herr, Herr rufen, Vater im Himmel, lieber Gott, wissen wir eigentlich immer, zu wem wir da reden? Jesus hat mal in der Bibel zu solchen Leuten, die eigentlich gedacht haben, sie hätten Gott voll im Griff, die wüssten über Gott Bescheid, genau zu denen hat er gesagt, ihr habt keine Ahnung von Gott. Ja, wenn ihr Vater sagt, dann meint er gar nicht mal Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde, sondern da meint er eigentlich jemand auf einer ganz anderen Baustelle, ein paar Stockwerke tiefer, das ist euer eigentlicher Vater. Vielleicht müssen auch wir uns ab und zu mal fragen, wenn wir Gott sagen, wen meinen wir eigentlich da? Gebrauchen wir das Wort Gott einfach, um, wenn man es halt so als frommer Christ gewohnt ist, missbrauchen wir Gottes Namen oder adressieren wir da wirklich den, der gemeint ist? Aber warum ist es überhaupt wichtig, Gott zu kennen, um zu ihm beten zu können. Das hat zwei Gründe. Das eine ist, wir wollen natürlich Gemeinschaft mit ihm haben. Nun, das ist außer eine fromme Floskel, Gemeinschaft mit ihm haben, aber es ist eigentlich eine ziemlich aufregende Sache, mit dem Schöpfer des Himmels und der Erde unterwegs zu sein. Also ich erlebe jeden Tag aufs Neue, dass wenn ich mit Gott rede und er mit mir, dass es dann eine ganz spannende Sache wird, weil man nämlich sehr viel in der Welt sieht, was ich mit meinen eigenen Augen nicht mitkriegen würde. Aber Gemeinschaft mit Gott zu haben, stellt euch mal vor, ich würde jetzt hier irgendwo in Kleinengstingen auf der Straße rumlaufen und dann irgendwo zu jemandem gehen und dann sagen, oh, hallo Schatzi, ich hab dich so gern. Ich glaube, da wird sich eine Frau, zu der ich das sage, doch eher verarscht vorkommen. Weil ein wildfremder Mann, der da Komplimente macht, das kommt normalerweise nicht so gut. Und auch ich selber wird mir dabei ziemlich komisch vorkommen, zu jemand, den ich gar nicht kenne, so intime Sachen zu sagen. Ein anderes Beispiel. Ich als Pfarrer habe das Problem noch mehr als andere Leute. Ich begegne immer mal wieder Leute, von denen ich weiß, eigentlich solltest du den kennen. Und ich überlege krampfhaft, wer ist das eigentlich, der da vor mir steht? Aber mir fällt der Name nicht ein, mir fällt nicht ein, wo ich den herkenne. Und das Gespräch wird dann ziemlich verkrampft, weil ich versuche zu verbergen, ich habe eigentlich keine Ahnung, wer du bist. Und der andere, der hat schon so langsam den Verdacht, dass da was nicht stimmen konnte. So habe ich während dem Vikariat, ich weiß nicht mehr genau, in welchem Zusammenhang das war, da habe ich, glaube ich, irgendjemand für einen Vater von Konfirmanden gehalten. Und am Ende hat sich herausgestellt, das war eigentlich ein Kollege von der Notfallseelsorge und das war mir dann doch eher peinlich. Und so ist eigentlich wichtig zu wissen, wer da vor uns steht, mit dem wir reden, wer das Gegenüber ist, den wir anreden. Und so ist auch wichtig, Gott zu kennen, damit wir nicht so Peinlichkeiten erleben, beziehungsweise uns an jemanden wenden, der gar nicht gemeint ist, sondern dass wir wirklich dann an der richtigen Stelle rauskommen. Und da ist es gut, dass das Gebet wirklich auch eine Möglichkeit ist, Gott kennenzulernen. Denn im Gebet können wir Gott zunächst mal sagen, ich möchte dich kennenlernen. Das ist eine Bitte, die er gerne hört. Da gibt es eine Verheißung dafür, die heißt, wenn ihr ihn, Gott, sucht, dann wird er sich von euch finden lassen. Und der zweite Grund, warum es beim Beten wichtig ist, Gott zu lernen, nur wer Gott wirklich kennt, der hat eine Ahnung davon, um was man Gott eigentlich bitten kann. Stellt euch da mal eure eigenen Eltern vor, als ihr noch klein wart oder immer noch klein seid. Ich denke, das war damals so, also wenn ich heimgekommen wäre und hätte gesagt, du Papa, mit meinen 5 Jahren, ich hätte sogar ein Luftgewehr. Also ich glaube, mein Vater hätte vielleicht sogar nett gelächelt, den Kopf geschüttelt und gesagt, da kriegst du Brezel oder eine Playmobil-Figur, aber ein Luftgewehr, das ist nichts für dich. Ja, als Kinder haben wir, glaube ich, relativ schnell raus, wo unsere Eltern sagen, nee, das kann ich dir nicht in die Hand geben, das würde dir schaden, das bringt nichts, oder wo sie auch sagen, das ist mir zu teuer oder sonst was, und wo selbst unser Lieblingsblick, ach Papa, schenkt mir doch, wo selbst der nichts fruchtet. Und so ist es auch wichtig beim Gebet, Gott zu kennen, seinen Charakter zu kennen, damit wir herausfinden, welche Gebete will Gott erhören. Wenn ich im Gebet bitte, oh Herr, lass Pech und Schwefel auf Kleinengstingen vielleicht nicht, auf Meidelstetten auch nicht, aber auf irgendeinen Fleck der Erde fallen, ich glaube nicht, dass Gott das Gebet erhören würde, selbst wenn ich voll inbrünstigen Glaubens wäre. Das ist ein Gebet, was Gott so nicht ganz gefällt. Und so ist es auch beim Gebet. Wir haben ja die große Verheißung. Jesus sagt uns, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit, wenn ihr den Vater etwas bittet in meinem Namen, er es euch gebe. Das ist die Verheißung, dass der Zugang zu Gott, der Zugang zu unserem Vater im Himmel, dass der offen ist und dass wir wirklich auch mit allem kommen können und ihn bitten. Aber damit das Gebet wirklich auch ein Gebet im Namen Jesu ist, da sollten wir schon wissen, wer Gott ist und wer sich dahinter verbirgt. Das heißt, sich zu überlegen, würde Jesus selber das bitten, um was wir jetzt da gerade bitten wollen? Und das können wir dann auch bloß, wenn wir Gott wirklich kennenlernen. Und das andere ist, es so zu machen, wie Jesus es gemacht hat. Er hat immer versucht herauszufinden, ist es der richtige Zeitpunkt. Er selber sagt von sich, er hat nur das getan, was er den Vater hat tun sehen. Also sich zu überlegen, ist es jetzt wirklich dran, für dieses und jenes zu bitten, oder muss ich da erst noch ein bisschen warten? Und Gott kennenzulernen, da ist es wirklich auch gut, dass uns das Gebet auch hier helfen kann. Nämlich durch Lob, Anbetung und Dank können wir Gott besser kennenlernen. Das ist ungefähr so wie bei Verliebten. Ich sag, der, die ich lieb habe, du hast so wunderschöne Augen, und wenn ich ihr das ins Gesicht sage, dann strahlen die auf einmal noch viel mehr und ich erkenne, ja, sie hat wirklich so schöne Augen. Deine Haare leuchten, und so ist es auch, wenn wir Gott loben und anbeten. So wie vorhin in der Anbetungszeit. Wenn wir Gott sagen, wie er ist, wenn wir ihn preisen und ihm mitteilen, was wir von ihm erkannt haben, dann lernen wir ihn dadurch auch immer mehr kennen, weil dann nehmen wir ihn immer mehr wahr. Ja, noch mehr, wenn wir uns so vor Augen führen, wie Gott ist, dann kommt da auch so eine Freude in unser Leben. Denn wir Menschen, wir sind so geschaffen, dass wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit. Es liegt in unserem Wesen, irgendwas anzubeten. Alle Menschen verehren irgendwas. Also wenn wir irgendwo rausgehen und uns mal vielleicht auf eine Parkbank setzen oder einfach nur eine Viertelstunde Fernsehen schauen, kriegen wir schnell mit, dass Menschen eigentlich immer den Hang dazu haben, Rockstars zu verehren, Fußballspieler, lauter Dinge. Aber eigentlich sind wir dazu geschaffen, von Gott dazu geschaffen, dass wir ihn, den lebendigen Gott, verehren. Den im Gebet loben und preisen, der nicht vergeht wie Rockstars oder Fußballspieler oder Politiker oder wen auch immer, sondern der wirklich auch in Zeit und Ewigkeit Bestand hat. Und Lob und Anbetung, da ist auch wirklich die gute Gelegenheit, sich an alte Gebete, die aufgeschrieben sind oder die wir irgendwo gehört haben, oder an Anbetungsliedern, sich da entlang zu hangeln. Vor allem dann, wenn mir selber gerade nicht danach ist, wenn ich die Umstände gerade nicht so sind, dass ich sagen würde, hey, heute ist ein prima Tag, Gott zu loben, sondern eigentlich ich ziemlich auf dem Zahnfleisch daherkomme, dann kann ich mich an so Texten festhalten, wie zum Beispiel Psalm 103. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und wenn ich das bete, dann fange ich auf einmal an zu überlegen, ja, was hat Gott denn bisher in meinem Leben getan? Und dann merke ich plötzlich, also zwar im Moment geht es mir nicht so prickelnd, aber es gab schon Zeiten, da habe ich wirklich erlebt, dass Gott in meinem Leben da war. Das große G im Gebet, das steht also für Gott und dafür, dass wir ihn tief und innig kennenlernen sollen. Aber dieses G, das kann man auch anders lesen. Da. Nämlich einfach mit dem Ausrufezeichen dahinter. Und dann wird ein G daraus. Also irgendwo hin zu marschieren. Kann ich das so stehen lassen? Ah, nee. Beten hat nämlich auch was mit Gehen zu tun, mit sich fortzubewegen. Wer betet und dabei ganz unverrückt auf seinem Platz bleibt, der hat vom Beten selber noch wenig verstanden. Denn wenn wir Gott im Gebet näher und besser kennenlernen wollen, dann müssen wir uns auch auf den Weg mit ihm machen. Manche Konfirmanden kennen das ja, geh mit, so heißt ein Konfirmandenprogramm. einfach sich auf den Weg mit Gott zu machen. Denn Gott soll für uns nicht wie irgendein entfernter Bekannter sein, mit dem wir bloß einmal im Schaltjahr reden. Hallo, wie geht's? Ach so, schön und tschüss. Nee, sondern Gott möchte wirklich für uns sein wie unser bester Freund oder eigentlich sogar noch mehr als das. Wir können und dürfen mit ihm alles im Gebet besprechen. Das heißt dann aber auch, Gott überall hin mit einzuladen. Und bei manchen Orten und Beschäftigungen, wo wir normalerweise gern hingehen, da merken wir plötzlich, ich habe zwar jetzt Jesus dahin eingeladen, aber der kommt dahin gar nicht mit. Offensichtlich gefällt dieser Ort Jesus nicht. Und Jesus geht an einen ganz anderen Ort. Gehe ich da mit? Im Gebet Gott kennenlernen, das kann dann aber auch heißen, dass Gott wirklich sagt, geh. So hat es zum Beispiel Mose erlebt, als er bei seinen Schafen in der Wüste Midian saß und dann plötzlich begegnete ihm Gott in dem brennenden Dornbusch und Gott hat zu ihm gesagt, geh. Geh nach Ägypten. Geh zum Pharao, vor dem du weggerannt bist, vor dem du Todesangst hast. Mose hat sich ja wirklich mit Händen und Füßen gesträubt. Hat gesagt, oh nö, die Israeliten hören nicht auf mich. Oh nö, ich kann nicht reden. Aber Gott hat wirklich gesagt, nee, ich will, dass du gehst. Stellt euch mal vor, Mose wäre nicht gegangen. Mose wäre weiter bei seinen Schafen geblieben, in der Wüste gehockt. Er hätte nicht miterlebt, wie mächtig und stark Gott ist. Mose hätte nicht erlebt, wie Gott sein Volk aus der Gefangenschaft geführt hat. Er hätte auch nicht erlebt, ihm wäre entgangen, dass Gott sein Volk durch die Wüste führt und tagtäglich aufs Neue mit allem versorgt, was es braucht. Ja, manchmal sagt Gott zu uns, geh, weil er einen Auftrag für uns hat und weil er will, dass wir ihn dadurch besser und näher kennenlernen. Sind wir bereit dazu, zu gehen, wenn Gott ruft? Wir sollten ihm das mal im Gebet sagen. Wir sollen ihm sagen, wofür wir bereit sind. Aber vielleicht auch das, wo wir sagen, dafür bin ich noch nicht bereit, weil... Gott schätzt wirklich die Offenheit. Und ich habe gemerkt, wenn ich Gott sage, ich bin bereit zu gehen, dass Gott dann wirklich darauf eingeht. Nicht zuletzt stehe ich jetzt heute hier als Pfarrer hier, weil ich irgendwann mal erkannt habe, weil Gott mir gezeigt hat, also Jesus hat dich wirklich gekauft durch das, was er am Kreuz für dich getan hat. Und dann wurde mir klar, wenn wirklich Gott sein Wertvollstes für mich gegeben hat, dann eigentlich gehöre ich ihm dann mit Haut und Haar und dann möchte ich ihm auch wirklich ganz und gar dienen. Hab das Gebet dann auch lang wieder vergessen und irgendwann hat Gott gesagt, so, und jetzt geh und werd Pfarrer, in Kürze. Aber mit dieser Bitte im Gebet, dass wir wirklich gehen wollen, da sollten wir schon auch vorsichtig sein. Denn wenn wir sagen, ja Gott, ich gehe, dann erwartet Gott auch, dass wir wirklich dann gehorsam sind und gehen, wenn er sagt. Davor brauchen wir aber keine Angst haben. Weder schickt er uns irgendwo hin, wo er selber nicht mitgehen würde. Nee, Gott ist immer dabei. Und er trägt uns auch nichts Unmögliches auf. Auch wenn wir oft dabei lernen müssen, aus eigener Kraft scheint es wirklich unmöglich, das zu tun. Aber aus seiner Kraft, da wird es wirklich möglich. Und da passiert auch das, was er aufträgt. Man kann dieses Wort Gebet auch ganz anders lesen. Das ist vielleicht jetzt eher neue Rechtschreibung. Nämlich als gebet. Also die Mehrzahl von gib. Gebt alles her, was ihr habt. Das ist vielleicht ungewöhnlich zu sagen, das hat mit Gebet zu tun. Aber etwas herzugeben, ist durchaus auch Teil des Gebetes. Das hat auch wieder zwei Gründe. Oder das lehrt uns zweierlei über das Gebet. Das eine ist Wir beten zwar sicherlich oft alleine im stillen Kämmerlein, bloß Gott und ich, aber andererseits beten wir auch öfters in größeren Kreisen, in Gemeinschaft mit anderen. Und das andere, was uns dieses Gebet, dieses Gib lehrt, wenn wir beten, dann müssen wir auch ab und zu was loslassen können. Das Erste, beim Beten geht es nicht nur um mich selber und um Gott, sondern auch um andere und um die Gemeinschaft, die alle Christen miteinander bilden. Gebet ist nicht bloß Lob, Anbetung und Dank, sondern auch Bitte und Fürbitte. Bei der Bitte im Gebet erinnert uns dieses Gebet, gebt her, gib her, dass Gott uns zwar oft überreich beschenkt und wir wirklich dafür dankbar sein können, aber wenn Gott uns was in die Hand gibt, dann tut er das auch, damit wir für andere zum Segen werden können, dass wir andere mit dem, was Gott uns anvertraut, beschenkt. Und deswegen sollten wir uns im Gebet überlegen, wenn wir zum Beispiel bitten, oh, mein altes Auto ist schon ziemlich ramponiert, schenkt mir doch ein neues. Gott könnte diese Bitte wirklich erhören und dann vielleicht erwarten, dass ich meinen fußkranken Nachbar auch mit zum Gottesdienst nehme. Beispiele kann man da viele dafür finden. Und deswegen sollten wir wirklich überlegen, das, was Gott uns schenkt, unsere Gaben, um was wir ihn bitten, wie kann das für andere zum Segen werden? Wie kann ich das weitergeben, was Gott mir gibt? Und wenn wir so beten, dann merken wir, wenn ich etwas hergebe, dann verliere ich dadurch nichts, sondern ich gewinne sogar dadurch noch, dass ich nämlich selig dadurch werde, dass ich andere diene, andere segne durch das, dass ich hergebe. Und man könnte vor dieses Gebet, vor dieses Gibt noch eine wichtige Vorsilbe hängen, die auch mit dem Gebet zu tun hat. Nämlich die Vorsilbe ver. Vergebt, vergib. Im Vaterunser heißt es ja, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Auch das hat wirklich mit Loslassen zu tun. Und da habe ich auch schon öfters die Erfahrung gemacht, wenn man wirklich dem anderen vergibt, dann ist nicht bloß das, dass man den anderen entlässt, sondern da löst sich wirklich auch in einem selber was. Und wenn wir merken, ich kann dem gerade noch nicht so vergeben, das ist gar nicht so schlimm, da kann ich Gott auch sagen, Herr, dem kann ich gerade noch nicht vergeben, das wurmt mich so sehr, aber ich würde so gern. Und dann kann man auch die Erfahrung machen, dass Gott sich auf den Weg mit uns macht. Und das andere, das haben wir vorhin schon gesehen, durch unser Opfer, auch das, dass im Gottesdienst Opfer eingesammelt wird, dass wir auch da geben, auch da wird deutlich, dass Gebet etwas mit Hergeben zu tun hat. Und in der Fürbitte, da erinnert uns dieses Gebet, dieses Gebt, dass wir alle in Jesus Christus zu einer Familie zusammengehören. Der ist doch so langweilig. Das kann doch nicht sein, dass der mit mir zu einer Familie gehört. Und die da, wenn ich die schon sehe, oh, da könnte ich mich gleich umdrehen. Ganz grauselig. So geht's uns manchmal. Ja, manchmal könnte man gerade meinen, dass die, wo in der Familie Jesu Christi zusammen sind, dass das gerade die Schlimmsten sind, die einem so begegnen können. Ja, unsere lieben Mitchristinnen und Christen sind gerade die, die uns manchmal so richtig auf die Palme bringen können. Und gerade die sind es, die wir eigentlich nicht so sehr in unserer Nähe haben wollen. Aber auch dadurch will Gott uns lehren, wie er ist. Will er uns lehren, dass dieses G... dass das wirklich er ist. Da sagt er nämlich dann zu dir, ja, so nervig, wie die da drüben für dich ist, so nervig bist du nämlich auch oft für mich, lieber Ralf. So oft tust du irgendwas, was mir nicht gefällt, und interessierst dich eigentlich in feuchten Kehricht für mich, aber ich liebe dich trotzdem. Ich suche weiterhin deine Nähe. Ich bleib bei dir. Und noch mehr, ich verspreche dir, in meiner Gegenwart, da wirst du dich verändern. Ja, und Gott kann uns noch mehr lehren, nämlich das, dass er durch uns andere verändern kann. Vielleicht sehen wir das nicht allzu oft. Vielleicht geht es manchmal nicht so schnell, wie wir das gerne hätten. Aber Gott arbeitet durch uns an denen, die uns nerven. Und die Langweiler? Gott sagt, ja, schau her, auch du bist oft so ein Langweiler für mich. Du bleibst bei dem stehen, was du schon längst kennst. Du willst nicht kennenlernen, wie bunt und vielfältig das Leben mit mir eigentlich ist. Aber ich bleibe auch bei dir Langweiler und werbe weiter um dich. Darum, statt mit anderen über Dritte abzulästern, da tut es manchmal ganz gut, wenn wir beten. Wenn wir stattdessen mit Gott über die Leute, die uns stören und nerven, reden. Und gebt her, wenn wir das im Gottesdienst, aber auch überhaupt, wenn wir uns als Christen treffen tun, wenn jeder seine Gabe, die wir von Gott erhalten haben, einbringen, dann stellen wir fest, dass Gott wirklich einen großen Reichtum über uns ausgestüttet hat. Und vielleicht lernen wir dann auch im Gebet darum zu bitten, Herr, gib mir eine Gabe, mit der ich anderen dienen kann, dass sie wirklich merken, Gemeinde ist ein Ort, wo es schön ist hinzukommen. Gemeinde ist ein Ort, der uns bereit aufbaut, ermuntert. Und zeig mir auch, wofür du mich geschaffen hast. Zeig mir, wo du vielleicht einen Langweiler durch mich einen Tritt in den Hintern geben willst. Zeig mir, wo ich deine Liebe bezeugen kann, wenn mich jemand nervt. So sehen wir dann, wenn wir wirklich beten und nicht bloß eintönig plappern, wenn wir wahrhaft zu Gott beten, dann beten wir mit unserem ganzen Leben. Wenn ich mit Gott ernsthaft rede, dann verändert es mein ganzes Leben. Und das Gebet, das wird auf einmal bunt und vielfältig. Auch dieser Bühnenaufbau ist ungeübt. Ich hoffe mal, dass er irgendwie so bleibt. Und wenn wir so ein buntes, so ein lebensveränderndes Gebet praktizieren, dann werden wir sicherlich auch die Erfahrung machen, Gott erhört Gebet. Um das zu entdecken, kann eine gute Hilfe sein, ein Gebetstagebuch zu führen. Aufzuschreiben, worum ich Gott gebeten habe, was mir im Gebet wichtig geworden ist, wo Gott vielleicht auch gesagt hat, geh oder gib oder auch vergib. Und aufzuschreiben, was Gott mir im Gebet geantwortet hat. Wenn ich so ein Gebetstagebuch führe, dann kann ich später sehen, ja, das habe ich zwar Gott im Gebet gebeten, aber er hat ein lautes und deutliches Nein dazu gesagt, weil diese Bitte nicht in seinem Namen war, weil sie ihm nicht gefallen hat, weil sie nicht zu seinem Wesen gepasst hat. Oder auf die Bitte, da hat Gott gesagt, jetzt noch nicht, es ist noch nicht an der Zeit. Das ist dann manchmal so wie in einer Baustelle, dass man meint, eigentlich müsste doch da jetzt ein fünfstöckiger Wolkenkratzer hochgezogen werden und eigentlich denkt man, da passiert gar nichts, weil Gott gerade noch das Fundament für diesen Wolkenkratzer baut. Und erst wenn das geschehen ist, erst wenn er ganz andere Dinge in unserem oder in anderen Leben getan hat, dann kann er anfangen, in die Höhe zu bauen. Ja, und dann merke ich vielleicht auch anhand von dem Gebetstagebuch, da und dort hat Gott mein Gebet tatsächlich erhört. Ohne das Gebetstagebuch hätte ich das schon längst vergessen. Aber Gott vergisst unsere Bitten nicht. Er erinnert sich dran und erhört sie zu seiner Zeit. Beim Blättern im Gebetstagebuch ist mir vielleicht aufgefallen, der Mensch, für den ich eine Zeit lang wirklich lange und intensiv gebetet habe, dass er wirklich das findet, wonach er sucht, dass er Gott begegnet. Ich habe lang gebetet, irgendwann resigniert und dann den Menschen wieder aus dem Blick verloren. Aber Gott hat das Gebet erhört und später sind bei den Menschen Steine ins Rollen gekommen. Und er hat Gott kennengelernt. Wenn ich das im Gebetstagebuch nachblättere, fällt mir plötzlich manchmal auf, Gott hat wirklich Gebet erhört, auch wenn ich es schon längst vergessen hatte. Manchmal mache ich da auch die Erfahrung, tatsächlich, Gott hat mein Gebet erhört, aber anders, als ich das so ursprünglich gedacht hatte. Weil vom Wortlaut her dachte ich, ha, das muss genau das sein, und dann kam ein bisschen was anderes raus. Aber Gott hat schon recht. Und ich finde auch so Sachen wie den Blick in die Welt hier beim Good News ziemlich klasse. War ja, glaube ich, auch gesagt, eigentlich hätte ich das, was da in der Tageszeitung stand, schon längst wieder vergessen, und ich bin dann zufällig drüber gestolpert, so zu merken, ja, wenn sich Christen zum Gebet treffen, sich regelmäßig treffen für eine Sache, dann tut sich da wirklich was. Dann hört Gott unser Gebet. Dann kommen Steine ins Rollen. Seid allzeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Und ich denke, wir nehmen uns jetzt eine kurze Zeit der Stille, um über das Gebet nachzudenken. Nachzudenken, wie bete ich? Ist es grau oder ist es ein buntes Gebet? Muss ich Gott noch näher kennenlernen? Ist er für mich bloß ein G mit ein paar Punkten? Will ich ihn näher kennenlernen? Es wäre jetzt auch die Zeit, ihm das Gebet zu sagen, ob ich wirklich bereit bin, mehr von ihm zu wissen, mich von ihm überraschen zu lassen. Bin ich bereit, mit Gott zu gehen, ihm gehorsam zu sein, wenn er sagt, geh, wenn er mir das im Gebet sagt? Ich kann ihm jetzt auch im Gebet sagen, wovor ich Angst habe. Herr, schick mich nicht nach Indien, da ist so heiß. Das können wir alles im Gebet hinbringen. Bin ich auch bereit, im Gebet abzugeben, andere in den Blick zu nehmen beim Beten, wenn ich Gott um was bitte? Geben ist seliger als nehmen, denn am Ende bekommt man viel mehr von Gott geschenkt, als man hergibt. Und schließlich können wir die Zeit der Stille auch nutzen, um uns zu überlegen, wo hat Gott meine Gebete denn schon erhört? Und wo habe ich Grund, ihn zu loben und anzubeten? Es liegt ja in unserem Wesen, ihn zu verehren und ihn zu preisen. Darum finde ich, sollten wir uns jetzt einfach gute Zeit der Stille nehmen. Amen.